ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir uns lebensgefährliche Fragen stellen mit Knochenbrecher Urs.
Guten Abend.
Don Rollo.
Buonasera.
Und Stiletto Timan. Also wegen der Messer, nicht wegen der hohen Absätze.
Gut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich nicht sehen können.
Ist egal. Urs, du und ich, wir waren mal auf der Sherlock-Con in Saarbrücken.
Ja,
das
war
schön. Der Convention für alle Sherlock-Holmes-Enthusiasten. Und da haben wir einen Vortrag gehört von Lydia Benecke. Alex, kennst du die?
Nein.
Lydia Benecke, Kriminalpsychologin, sieht man öfter mal im Fernsehen, in Interviews, hört sie
Tolle
im Radio.
Frau.
Die beschäftigt sich viel mit Inhaftierten,
ja.
Mit der Psychologie von Verbrecherinnen und Verbrechern. Zum Beispiel redet sie über Psychopathen und so. Und bei der Sherlock-Con, auf der wir gespielt haben, da hat sie einen Vortrag gehalten über die Verbrecher im Sherlock-Holmes-Universum.
Ja, genau. Was ist Moriarty für einer?
Genau.
Wo müsste man den einsortieren?
Aus kriminalpsychologischer Sicht, ganz genau. Und währenddessen ist ein ganz, ganz großartiger Satz gefallen von ihr. Und zwar, die Kriminalitätsstatistik sinkt stetig, nur die Zahl der True Crime Podcasts, die steigt unaufhörlich. Unsere Hörerin Anke, die hat uns Folgendes geschrieben aus Münster. Lieber Alex, lieber Christoph, lieber Urs, weil ich selbst in Anführungsstrichen betroffen bin, ist mir diese Themenidee für euren Podcast gekommen.
Ist es Sünde? True Crime Podcasts zu hören?
Und das ist eine Frage, die mich ehrlicherweise auch schon ganz, ganz oft beschäftigt hat. Wir drehen an der Uhr, um das Ganze hier nicht ausufern zu lassen und beginnen jetzt mit dem Bekenntnis. Wie haltet ihr es mit den True Crime Podcasts? Urs, hörst du True Crime Podcasts?
Noch nie.
Noch nie? Wirklich nicht?
Nee, also vielleicht irgendwo mal irgendwas Unbewusstes, was zu einer Doku gehörte und dann war das ein True-Crime-Podcast, aber ich kann mich nicht erinnern.
Alex.
Es interessiert mich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört.
Ich fange anders an. Habt ihr Aktenzeichen XY früher geguckt?
Natürlich!
Aha.
Mit
ja,
Edith Zimmermann.
So, ja, dann sind wir doch jetzt wieder mit dabei. Inzwischen, für die Jüngeren macht es Rudi Zerne. Der sehr erfolgreiche Eiskunstläufer früher, der hat Eduard Zimmermann abgelöst. Ist schon ein bisschen was her. Wenn ihr offenbaren wolltet, wie alt ihr wirklich seid, habt ihr es jetzt damit getan. Also das ist natürlich auch True Crime. Natürlich nicht Podcast, aber Aktenzeichen XY haben wir natürlich alle geguckt früher.
Konrad Tönz aus der Schweiz und Peter Nedetzky aus Wien.
Ja. Warum haben wir das alle geguckt früher?
Ach, ich glaube wirklich... Ich war ein totales Fernsehkind und ich habe geguckt, was kam und das war dann da. Aber ich weiß auch noch an eine Szene mit meiner Tante, dann habe ich mit der verhandelt und so und gesagt, weil ich bei der zu Besuch war, können wir nicht abends den Tatort gucken? Und weil ich dachte, es kommt Tatort. Und dann sagte ich, ja, Tatort ist doch gar kein Problem. Und dann sagte ich, das schaffe ich, habe schon zu Hause ganz oft geguckt. Es ist ja nicht Aktenzeichen XY. Davor habe ich Angst, weil das wirklich passiert ist. Und dann kam Aktenzeichen XY und ich musste ins Bett gehen.
Und genau aus diesem Grund durften wir, also mein Bruder und ich, das früher nicht schauen. Wir mussten dann wirklich auch ins Bett. Wir wurden aus dem Wohnzimmer verbannt, aber meine Eltern haben das dann geschaut. Mit der Begründung, naja, das sind echte Fälle, das dürft ihr nicht sehen.
Oder wie Michael Mittermeier sagt, warum man das guckt, ja, vielleicht erkennt man mal einen.
Mich hat das auch natürlich immer viel stärker in Angst und Schrecken versetzt als ein fiktiver Krimi, weil man sich da ja nicht auf die bequeme Position zurückziehen kann. Ja, das ist ja sowieso nur alles erfunden. Diese Brutalitäten hat es tatsächlich gegeben. Also ein ganz, ganz altes True-Crime-Format, Aktenzeichen XY, gibt es heute noch. Es gibt Schätzungen, dass die Anzahl der True-Crime-Podcasts bei ungefähr 200.000 liegen.
Oh, echt?
Ja? Wenn man, ja, im englischsprachigen Raum ist es ja eben auch wahnsinnig beliebt und auch im Deutschen in den Top 10 der meistgehörten Podcasts sind auch verschiedene True Crime Podcasts mit dabei. Ich weiß, ihr fragt mich ja nie was, ich muss euch ja immer alles fragen, danke. Also ich höre einen True Crime ich höre einen True Crime Podcast und das ist Zeitverbrechen und ich kann euch auch gleich erklären, warum ich den höre und andere nicht. Ich habe mal in den anderen Reihen gehört. Und fand, der war unfassbar schlecht. Warum? Vielleicht gleich im weiteren Verlauf. Woher kommt denn diese Leidenschaft dafür? Was glaubt ihr? Warum ist das so beliebt? Warum wollen so viele Leute sich wahre Verbrechen anhören?
Also ich glaube, ganz altes Thema ist die Faszination am Bösen. Ja, es ist klasse in True Crime Podcasts oder damals oder heute bei Aktenzeichen XY zu sehen, zu welchen furchtbaren Taten Menschen in der Lage sind. Und beim Zuschauen kann man sich natürlich immer, die Psychologie nutzt diesen Begriff, Angst gruseln oder Lust gruseln.
Wie du sagst, die Faszination des Grauens. Aber was ich in der Vorbereitung gelesen habe, ich kann das gar nicht glauben, aber es war immerhin eine Quelle vom Deutschlandfunk, dass die gesagt haben, eine riesige Mehrzahl an Frauen hört
True
Crime Podcast. Mhm. Sogar bei manchen Formaten 90%, unfassbar, 80-90%. Und die würden das auch vielfach hören, um sich fortzubilden, um zu hören, wie sind diese Frauen, die da vorkommen, wie ist denen das passiert, um selber solche Situationen zu vermeiden.
Prävention.
Und da würde ich tatsächlich sagen, ne, da merkt man wieder, wie privilegiert man als Mann ist, weil ich überhaupt nicht darüber nachdenke, ob ich Opfer eines Verbrechens werden könnte und wie ich das und dementsprechend dann auch nicht, was muss ich tun, um das nicht zu werden. Ne, vielleicht kommt das noch, wenn man Senior wird, ne, ist ja auch schon bald soweit, wenn man Senior wird und dann da in eine Gruppe kommt, die ja, wie man auch statistisch weiß, schon auch ins Augenmerk von Verbrechern und Betrügern
du willst sagen, du bereitest dich jetzt schon darauf vor, ein Opfer des Enkeltricks oder dessen Nachfolger zu werden.
Ja, ich meine, das ist ja auch in so diesen Formaten, wenn ich da so durchswitche, bei Aktenzeichen XY oder so, was jetzt ist, da kommt ja auch oft dieser Enkeltrick vor. Und ich glaube tatsächlich, das habe ich auch gelesen, wenn True Crime Podcasts sich wirklich daran orientieren würden, welche Verbrechen passieren denn in großer Masse? Also nicht irgendwelche krassen Einzeltaten, sondern in großer Masse, dann müssten die eigentlich ganz viel über Seniorinnen und Senioren machen.
Ich habe noch einen weiteren Aspekt herausgefunden, also warum so viele Menschen fasziniert sind an True Crime Podcasts, dass sie beim Zuhören, also in einem geschützten Rahmen, einen Umgang mit negativen Gefühlen erlernen können. Also, ich kann mich zurückziehen in die Küche. Ich kann irgendwie einer bequemen und schönen Tätigkeit nachgehen. Ich koche zum Beispiel, ja, und höre dabei irgendein furchtbares Verbrechen, weiß aber ja gleichzeitig, ich bin ja in Sicherheit. Mir passiert das gerade nicht, aber ich kann mich irgendwie in diese andere Welt hineinversetzen. Und dadurch löse ich zwar auch negative Gefühle aus, wie zum Beispiel Angst oder Unbehagen, aber kann mich immer wieder in die Realität zurückholen, indem ich mir sage, ja, aber mir geschieht das ja gerade nicht. Ich finde das sehr, sehr abstrus. Ich habe genau die gleiche Zahl, also diese hohe Prozentzahl von weiblichen Zuhörerinnen auch entdeckt. Und dass vor allen Dingen das so eine Tätigkeit ist, die Frauen vor allen Dingen gerne ja, nachgehen, ist für mich schwer nachzuvollziehen.
Und der Chefredakteur von dem von dir geschätzten Zeitverbrechen, der hat gesagt, das fand ich auch eine harte Nummer, der hat gesagt, ja, er halte das für ein Wohlstandsphänomen, die hohe Zahl von True Crime Podcasts, weil er würde nicht denken, dass zum Beispiel in Mexico City oder El Salvador, wo die Verbrechensrate wirklich riesenhoch ist und wo die Leute ständig auch Menschen kennen, selber Opfer von Verbrechen werden oder irgendjemand kennen, der Opfer von Gewalt geworden ist, die haben dann nun gar keinen Bedarf, sich das dann auch noch am Feierabend anzuhören, weil die davon genug in ihrem Umfeld haben.
Du meinst ein bisschen, das Phänomen kommt zum Tragen, warum bei uns in den 50er Jahren die Heimatfilme so beliebt waren, weil man eben von Krieg und Elend und Problematiken die Schnauze voll hatte.
Ganz genau. Und hier ist es vielleicht so, ja, ein bisschen was mit Langeweile, Kitzel heraufbeschwören und einfach, wir sagen ja immer, die Zeiten sind so schlecht, die Welt ist so schlecht, aber die allermeisten hungern ja eben nicht und Gott sei Dank werden auch nicht ständig Leute überfallen, aber irgendwie mit diesem Schlechten in Berührung kommen, das irgendwie sehen und erleben. Ne?
Da ich ja nun der Einzige bin am Tisch, der ein bisschen Erfahrung als Hörer von True Crime Formaten hat, muss ich euch vielleicht mal ein bisschen was erzählen, dass es auch natürlich da ganz, ganz viele Facetten und Schattierungen gibt von True Crime Podcasts. Wie gesagt, ich höre sehr, sehr gerne den Podcast der Zeit, Zeitverbrechen, die es geschafft haben, zwei ganz tolle Teams zu etablieren. Das ist wirklich ganz beeindruckend, dass nicht nur die, die diesen Podcast angefangen haben, das Team, sondern auch die beiden, mit denen sie das jetzt im Wechsel machen, die sind ähnlich großartig und machen das ganz, ganz toll. Das ist erstmal schon mal eine Leistung, dass da nicht so ein Gefälle ist zwischen den unterschiedlichen Teams. Wichtig ist, das sagt die Frau Rückert immer wieder, es müssen Verbrechen sein, die irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz haben. Dass die das eben nicht nur erzählen, weil das ist aber ein geiles, blutiges Verbrechen gewesen, sondern erzählt das etwas über die Arbeit der Polizei, sei sie besonders gut, sei sie besonders schlecht. Erzählt das etwas, was vielleicht präventiv wirken kann, damit man sagt, Achtung, tappt nicht in diese Falle. Offenbart das irgendwie ein gesellschaftliches Problem, das anzugehen wäre. Und das zeigt sich eben ja manchmal besonders gut in einer konkreten Geschichte. Das ist das Anliegen dieses Podcasts. Ehrlicherweise muss man sagen, es gab auch mal so ein, zwei Folgen, bei denen ich mir dachte, kommt ihr gerade hier eurem Prinzip nach oder erzählt ihr diese Geschichte nicht auch, weil die jetzt besonders spannend ist? Man gerät da, glaube ich, schnell in Gefahr.
Ich könnte doch auch eine ganz andere Folie nutzen, ne? Um gesellschaftlich relevante Themen zu platzieren oder etwas zu verdeutlichen. Ich frage mich halt, warum muss es immer das kriminelle Element sein?
Naja, weil das natürlich auch zur Gesellschaft mit dazugehört. Und wie Urs gerade gesagt hat, gerade wenn es präventiv wirken kann oder sie zeigen Fehler in der Justiz auf und so weiter. Also das sind alles schon, das kannst du nicht an einem anderen Thema jetzt klar machen, dass es irgendwie Fehler in der Justiz gibt. Da geht es um die Probleme, die bei Zeugenaussagen entstehen. Da geht es um die Probleme, die bei Gericht vorkommen, wie Leute zu Gerechtigkeit kommen oder eben nicht. Und manchmal wird man dann ja auch auf andere True-Crime-Podcasts gestoßen. Und da ich nun da den Royce unter den deutschen True-Crime-Podcasts gehört habe, war ich geschockt davon, andere Podcasts zu hören, wo ich wirklich dachte, ihr erzählt die Geschichte ja wirklich nur mit dem Hintergrund, ist das nicht ein geiles Verbrechen? Und dann auch noch journalistisch schlecht, von der Präsentation schlecht, denn wir wissen ja selbst, jeder Idiot kann jetzt einen Podcast haben. Wir sind das beste Beispiel dafür.
Und, ja, allerdings, wir haben Alex mit dabei.
Und das passiert auch. Also wirklich, Leute stellen Themen vor, bei denen ich mir, die ich nie behandeln wollen würde hier mit euch, weil ich denke, da müssen wir so knallhart recherchieren. Da müssen wir in jedem Detail das Ganze wissen. Und es geht um ein ganz, ganz großes Elend, das da über Leute gekommen ist.
Ja, ich habe viel gelesen beim Weißen Ring. Das ist ja diese Organisation,
die Opferschutz,
genau, und die sich da für die Rechte von Opfern einsetzen und so weiter. Und die haben gesagt, entlarvend ist immer, wenn der Moderator, die Moderatorin sagt, viel Spaß beim Hören. Wenn die sagen, wenn du das in der Anmoderation sagst, ne, und jetzt dies, das, und dann sagst, viel Spaß beim Hören, das ist für die schon entlarvend, weil genau das, was Zeitverbrechen sich da offensichtlich als Maxime gesetzt hat, nicht der oberste Punkt ist, sondern Unterhaltung.
Ich bin in der Recherche auf Dr. Corinna Perchtold-Stephan. Nein, den Namen denke ich mir nicht aus.
Und ob.
Dr. Corinna Perchtold-Stephan vom Institut für Psychologie der Universität Graz führt jetzt gerade ganz aktuell eine groß angelegte Studie zur Faszination von True Crime Podcasts oder Inhalten durch. Und sie glaubt, das fand ich total spannend als Theologe, dass die Auseinandersetzung mit echten Verbrechen immer auch etwas mit der Auseinandersetzung mit unserer eigenen Sterblichkeit zu tun hat. Heißt, ich zitiere sie, nichts ist für uns Menschen verstörender, unsicherer oder ungewisser als der eigene Tod. Und True Crime bietet da eine gute Gelegenheit, sich auf einer recht spielerischen, eben sicheren Ebene mit diesen doch recht erschreckenden Inhalten auseinanderzusetzen.
Ich würde von euch gerne wissen, ob ihr meine Vermutung teilt. Nämlich, ich komme nochmal zurück auf das Zitat von der anderen Kriminalpsychologin, der Lydia Benecke, die ich am Anfang erwähnt habe. Sie hat ja gesagt, die Kriminalstatistik sinkt, aber die Zahl der True Crime Podcasts steigt. Was macht mit uns, mit unserer Gesellschaft, die Tatsache, dass wir ständig von Verbrechen hören, aber de facto die Verbrechen weniger werden? Schadet uns das nicht? Werden wir nicht zunehmend misstrauischer und werden uns überall von Verbrechen umzingelt, obwohl das Leben eigentlich sicherer wird?
Ja, das schadet uns vor allem an der Wahlurne, ne? Also ich glaube, davon profitiert die AfD wahnsinnig, ne, dass da solche Geschichten erzählt werden.
Also wenn man denkt, die Welt sei krimineller, als sie ist.
Genau, erstens das, ne, das ist ja immer dann der Schrei nach Law and Order. Jetzt müssen wir aber mal richtig durchgreifen hier, damit das alles aufhört. Wo man dann
und
sagen
du meinst,
muss,
diese Formate liefern dann gute Beispiele, wo man sagen kann, ja, guck, passiert genau. Doch allerhand.
Genau, und die finden übrigens auch, dass da ja viel auch Rassistisches passiert. Ne? Also die nennen das, so gibt es so ein Wort für, Missing White Women Syndrome.
Wer
also,
nennt das so?
Leute, also da, wo ich gelesen habe über Podcasts, die sagen, ja, da verschwinden und versterben immer junge weiße Frauen, weil man ja auch auf die Zielgruppe guckt, wer hört denn da? Ne? Und dann baut man immer, wenn man, sagen wir mal, das sind 10 Fälle und da machst du 10 Folgen, dann kriegst du natürlich den Eindruck, davon muss es Tausende geben, aber es gab nur genau diese 10.
Du schlägst die Brücke zu Alex, du hast gerade ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Genau. Gerade hast du unter anderem gesagt, also wenn man an die Zielgruppe denkt und die wollen an die eigene Sterblichkeit sich erinnern, dann sind natürlich nach dieser Bauart dann Fälle besonders gut, wo eben Protagonistinnen und Protagonisten zu Schaden kommen, die ähnlich sind wie die Hörerin.
Ja, genau, aber es ist ja auch natürlich immer so, ne, also es ist ja auch als Mann mal ganz gefährlich, sowas zu sagen, aber es ist natürlich auch ein bisschen frauenfeindlich, ne? Man macht so eine Opferfigur, so, man erzählt ja auch Märchen weiter, ne? Das ist dann alles wahr passiert, aber so, ne, das Opfer ist die arme Frau, ne, die nachts alleine über die Straße und dann wird die da vom Monster überfallen. Ne? Das sind ja auch Geschichten, die wir seit kleinster Kindheit im Kopf tätowiert haben. Was wir alle wissen ist, der gefährlichste Ort für Frauen in diesem Land ist zu Hause, in der Küche, zu Hause im Schlafzimmer, zu Hause im Wohnzimmer. Und da sind die Leute nicht irgendwelche Fremden, die auf der Straße auf dich lauern, sondern die Leute in deinem Nahfeld, die sind das Gefährliche. Die Geschichten, obwohl man sich mit der eigenen Sterblichkeit, wenn das denn stimmt, konfrontieren will, die will Geschichten, will aber keiner hören. Weil da ist die eigene Sterblichkeit, das ist viel zu nah dran. Eine Sterblichkeit, die irgendwie in einer Krimi-Atmosphäre irgendwie auf eine düstere Weise glamourös daherkommt, mit der kann ich mich auseinandersetzen und es ist gleichzeitig auch weit weg. Weil ich vielleicht, einige Leute haben die Erfahrung gemacht, auch ganz schlimm, für die ganz traumatisierend, aber Gott sei Dank, ja, wenn wir der richtigen Kriminalstatistik trauen, doch nicht so viele Leute.
Also würdet ihr sagen, ein Teil der eventuellen Sündhaftigkeit liegt hier darin, dass wir das Elend anderer Menschen zur Unterhaltung nutzen?
Ich würde das sagen, ja.
Und nicht nur Alex sagt das, der Weiße Ring sagt das. Der Weiße Ring, da gibt es auf der Homepage vom Weißen Ring, da könnt ihr das alles seitenweise über True Crime Podcasts, wo die sagen, zum Beispiel der Sohn von Jan-Philipp Reetzma, ne? Das ist ein Mann, der ist entführt worden, weiß nicht wann, habe ich mir aufgeschrieben.
Jan-Philipp Reetzma in den Ende
in
der 90er.
1996 ist der entführt worden.
Im März 1996 wird der Millionenerbe Jan-Philipp Reetzma in Hamburg entführt. Die Täter fordern 20 Millionen Mark Lösegeld. Nach 2 gescheiterten Übergaben zahlen Vermittler 30 Millionen Mark. Am 27. April wird Reetzma freigelassen. 3 Täter werden gefasst. Der Großteil des Lösegelds bleibt verschwunden. Die Familie leidet noch Jahre später unter den Folgen.
Der Sohn, Johann Scherer, der sagt, jedes Jahr, wenn sich das jährt, wenn es Jubiläum ist, gibt es einen Artikel irgendwo, irgendwas im Radio, irgendwo was im Fernsehen und die ganzen Bilder von meinem Vater sind wieder da und er sagte, Retraumatisierung ist ein großes Wort, aber an dem Tag geht's, oder Tag davor, Tag danach geht's mir scheiße, weil mir das alles wieder ins Gesicht gedrückt wird. Und die vom Weißen Ring sagen, es muss da ganz knallharte, also wenn du das ethisch sauber machen willst, so ein True Crime Podcast, musst du dich an knallharte Regeln halten, zum Beispiel sowas wie, nützt das irgendwem? Und es gibt auch Betroffene, die sagen, ja, ich will das total machen, weil zum Beispiel mein Täter, meine Täterin ist noch nicht gefunden worden und ich will, und das ist glaube ich auch, das war ja früher bei Aktenzeichen XY und so, da ging es ja nur um Fälle, die nicht gelöst sind, wo man noch rausfinden musste, wer ist es denn gewesen. Und da gibt es Leute, die gehen auch von einem Podcast zum anderen, weil die sagen, ich will das nicht ruhen lassen und vielleicht hört es irgendeiner, der mir helfen kann. Dann haben die auch einen Zweck. Aber Fälle, die längst durch sind und geklärt sind und so weiter, wo man dann, auch das hat ja auch dann Folgen, ein True Crime Podcast, das weißt du als journalistisch arbeitender Mensch auch, macht wieder einen interessanten alten Fall auf. Dann werden ganz viele andere darauf aufmerksam und die rufen dann alle bei diesem Opfer an. weil die sagen, oh, das müssen wir auch machen. Die fragen wir jetzt auch. Und dann stehen da Leute und klopfen an diese Tür und befragen diesen Menschen, der vielleicht nur in diesem einen Podcast das sagen wollte und der gar nicht wusste, was er da auslöst. Also der Weiße Ring hat wirklich eine ganze Menge zu dem Thema zu sagen, was die daran schwierig finden.
Wir reden über True Crime Podcasts. Mir fällt auf, es gibt ja noch Menschen, die schauen lineares Fernsehen und ich habe das Gefühl, dass das Vorabendprogramm und mindestens auch mal das Abendprogramm am Wochenende nur noch aus Sonderkommissionen aus allen möglichen Orten in Deutschland besteht. Irgendwelche Krimis, die nicht mal mehr gut erzählt werden, weil einfach in dieser hohen Anzahl auch keine guten Geschichten mehr nachgeliefert werden können. Und ich frage mich, was das soll. Also wer sich das anschaut und wer das vor allen Dingen braucht, sich den ganzen Tag irgendwelche Verbrechen, Mord und blutrünstigen Geschichten reinzuziehen. Also mir erschließt sich dieses ganze Phänomen nicht. Ich kann verstehen, Christoph, wenn du sagst, naja, also Zeitverbrechen, ich kenne das nicht, ne? Das wirft ja auch nochmal einen interessanten Blick auf so Randphänomene, die mit diesem Verbrechen zusammenhängen, ja, aber...
Nee, ich würde auch sagen, ganz, ganz zentral damit zu tun hat, Justizversagen.
Okay, und so. Ja.
Also das wollen wir ja jetzt nicht ausschließen, also da muss ja auch drüber gesprochen werden, wenn zum Beispiel ein Justizskandal passiert.
Also ich habe mich jetzt aufs deutsche Fernsehen bezogen und ich habe da jetzt keinen Überblick über andere Fernsehlandschaften in anderen Ländern, aber ich kann diesen Hype wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich möchte auch keine Heimatfilme sehen, bitte versteht mich da nicht falsch, aber dass dieses Thema so ausgereizt wird, ist mir, also ich verstehe es nicht.
Und gleichzeitig gibt es das Ganze schon seit dem 16. Jahrhundert, ne? Also diese Leierkastenmänner, ne? Die düsteren Moritaten, die dann davor gesungen wurden, auch da ging es um Mord und Totschlag, auch da, vielleicht wird uns darüber ja bis heute ein Bild vom finsteren Mittelalter vermittelt, durch diese ganzen Literaturwerke, vielleicht war es gar nicht so finster. Es gibt auch noch andere Zahlen, es gibt auch noch andere Forschungen, alles klar. Ich wollte da nicht leben und ich wollte nicht tauschen. Trotzdem vermitteln solche Sachen, weil das natürlich interessanter ist als ein Scheckbetrug, wo man erstmal noch 5 Seiten lesen muss, um zu verstehen, wie hat das denn überhaupt funktioniert, wie hat das überhaupt geklappt.
Kommen wir mal zu einem anderen Buch, in dem wirklich seitenweise ja auch Verbrechen passieren. Es heißt Die Heilige Schrift, glaube ich. Oder
kenn
ich. Auch kenn die Bibel.
Das kennst du. Gehört, ja.
Da ist ja auch eine Menge Verbrechen im Gange, oder nicht?
Ja klar, Punkt, natürlich.
Ja, absolut. Ne? Also,
glaubt ihr,
da
das
alles?
Hatte auch einen unterhaltenden Wert im Laufe der Jahrhunderte? Oder waren das alles immer ausschließlich Moralgeschichten?
Über die Jahrhunderte für viele Leute hatte das auch einen unterhaltenden Wert, ganz klar. Das haben nicht alle, selbst vielleicht die Teile, die als Moralgeschichte gedacht waren, waren trotzdem, oh, ne? Man hatte ja auch nichts anderes, dachte man, oh, wie spannend, jetzt kommt wieder diese Stelle, toll. Und ich weiß noch, dass eine Großtante von mir immer gerne in die eine Kirche gegangen ist, wo der Pfarrer so richtig vom Leder gezogen hat, weil die das unterhaltsam fand, dass der da von der Hölle und kehrt um. Und die dachte nicht dran, umzukehren oder dem allen zu folgen, was er sagte, sondern das war ganz nett, wie der das machte und dass der so polterte. Die Leute damals, für die das geschrieben wurde im Original, die brauchten keine Unterhaltung durch Verbrechen und so weiter, weil die haben genug selber erlebt, die hatten keinen Bedarf.
Was ist denn aus christlicher Sicht dazu zu sagen? Ist das Sünde, True Crime Podcasts zu hören oder sich ja eben am Elend anderer Leute zu ergötzen? Ist es in den 10 Geboten, kommt es nicht direkt wörtlich vor, aber wo könnte man das finden?
Also sich am Elend anderer Leute zu ergötzen, ist Sünde. Soweit würde ich schon gehen.
100%. Die Frage ist, liegt das hier vor?
Ja, ja.
Die Frage ist, liegt das hier vor?
Wo es steht.
Naja, also erstmal.
Also woraus können wir da? Ich meine damit, das klingt so, ja, das muss ja irgendwie verboten sein, aber es steht ja so nicht in den 10 Geboten. Oder wo finde ich es?
Nein, erstmal, Jesus hat sich immer an den Schwächsten orientiert. Der war immer ein Riesenfan von allen, die arm waren, schwach waren, krank waren. Und der hat immer die auf Augenhöhe behandelt. Das ist ganz wichtig. Da könnte man jetzt x Beispiele erzählen, wo dann seine Jünger gesagt haben, bleib doch von dem weg. Der ist irgendwie aussätzig. Der ist irgendwie, komm, du hast auch keine Zeit. Wir haben einen Termin. Ne, lass den doch mal da liegen. Und Jesus hat immer gesagt, nein, ich kümmere mich um den hier. Ich nehme mir Zeit für den. Ich behandle den. so, dass er genauso wichtig ist wie ich.
Wenn er sagt, also es kann dir, es darf dir überhaupt nicht egal sein, wie es dem anderen geht. Nämlich der eine, Zitat, der eine trage des anderen Last.
Ja.
Ja, wenn wir das ernst nehmen, dann dürfen wir überhaupt nicht vorbeigehen.
Genau, und wenn das man sagt, der eine trage des anderen Last, sind wir wieder bei Zeitverbrechen, was du gesagt hast. Wenn der Podcast dieses erfüllt, ne? Er weist zum Beispiel auf Missstände hin in der Justiz, bei der Polizei, was auch immer, ne? Dann erfüllt er einen Zweck und dann trägt er die Last mit. Auch hier, die vom Weißen Ring haben drei Forderungen für Journalisten aufgestellt, wenn die das machen wollen. Erstens, prüfe, ob es ein öffentliches Interesse gibt. Gibt es ein öffentliches Interesse? Dann mach daraus keine, zweitens, mach daraus keine Sensation. Bau nicht eine Sensation daraus, die es vielleicht gar nicht ist. Dramatisiere nicht. Und drittens, sei sensibel mit den Betroffenen. Und ich glaube danach, da würde dann auch Jesus sagen, ja, das dient der Gerechtigkeit.
Das ist eine gute Maßstäbe.
Das dient der Gerechtigkeit, das hilft denen, die Opfer geworden sind, so ein True Crime Podcast, und dann ist es gut und dann macht den auch. Und es gibt auch Betroffene, das sagt, und das finde ich sehr gut vom Weißen Ring, die sagen auch, es gibt Betroffene, die sagen, ich habe diesen True Crime Podcast gehört, ich habe den gehört, und jetzt fühle ich mich viel verstandener. Jetzt sehe ich, da ging es jemand anderem mit der Polizei genauso wie mir. Die haben dem auch nicht zugehört. Mhm. Die haben mir auch Sachen mal erklärt. Es gibt so einen Podcast von so einem Oberstaatsanwalt aus Berlin, der dann auch erklärt, wie ermittelt die Oberstaatsanwaltschaft eigentlich und so weiter. Dann habe ich überhaupt verstanden, warum hat denn das alles so lange gedauert? Mhm. Warum konnte das nicht schneller gehen? Das haben dann auch viele Opfer gesagt. Das war total gut für mich, dass es diesen Podcast gibt und dass ich das dann mal gehört habe.
Wir reden ja hier über Sünde, da ist das Thema Versuchung ja nicht sehr weit, und ich komme auf etwas, was du gerade gesagt hast, Urs. Das Problem ist nämlich, dass wenn wir die Themen sorgsam aussuchen, wie es eben gerade gefordert wurde vom Weißen Ring, und dass eben nicht der Skandal noch größer gemacht werden soll, die Sensation nicht noch aufgebläht werden soll, ja, da kann man sich eben nicht den Fall suchen, ja, hier ist das Wappentier geklaut worden oder was auch immer, sondern man muss größer und blutrünstiger sich die Geschichten suchen, und deshalb, das hast du ja auch gesagt, kopieren die Podcasts voneinander, oh, dann will ich den Fall auch. Und wir alle, jetzt rede ich mal nicht nur von den True Crime Podcasts, sondern von uns allen in dieser entfesselten medialen Welt, wo wir um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, sind ja auch immer dabei zu sensationalisieren. Wir müssen das immer größer machen, damit wir überhaupt wahrgenommen werden. Das tun wir auf allen Ebenen. Wie widerstehen wir dieser Versuchung? Weil wir wissen, auf der einen Seite, wir wollen ja unsere Botschaft was es auch immer ist, die Veranstaltung, für die wir werben. Das müssen wir alles riesig größer aufblasen, weil wir wissen, und das zeigt uns ja auch das Ergebnis der US-Wahl zum Beispiel, nur wenn wir richtig laut und monströs sind, dann werden wir überhaupt noch wahrgenommen. Wie gehen wir mit dieser Versuchung um?
Da habe ich eine ganz schlechte Nachricht. Wahrscheinlich handelt mir das auch eine Hupe ein. Natürlich nur mit Demut. Indem wir das ganz schlicht sagen, okay, dann haben wir halt keine Reichweite, dann kommt halt keiner, dann hört sich das hier eben keiner an. Weil es zu differenziert ist, weil es nicht unterhält oder vielleicht sogar nicht unterhalten will. Und mit Demut meine ich nicht, dass man sich dann auf die Schulter klopft und denkt, guck mal, wie cool wir sind, uns hört keiner, ne? Weil die anderen sind dumm, wir sind klug. Aber das meine ich damit ganz bestimmt nicht. Aber man darf das Spiel nicht mitspielen und dann sagen andere, ja gut, dann gewinnen halt die anderen. Dann muss man sagen, ja gut, dann gewinnen halt die anderen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Bleib echt, bleib bei dir, erzähl von dem, was dich wirklich begeistert, was du toll findest, und schiele nicht immer auf den großen Erfolg und auf die Reichweite. Ist total schwer.
Wenn Leute wirklich, was ich nicht weiß, wirklich True Crime hören, weil sie unterhalten werden wollen, dann werden die natürlich keinen Podcast hören, der sie bilden will. Weil das war ja auch gar nicht ihr Wunsch. Dann natürlich, das machen wir doch auch. Wir machen irgendwas an, wir hören irgendwas an und sagen, da ist ja gar nicht, was ich will, da höre ich was anderes. Das kann man ja niemandem vorwerfen. Man kann sich nur fragen, muss man jede Unterhaltungssehnsucht bedienen? Und wie kann man sie sonst bedienen? Aber ich finde, es gibt ja auch Krimis, da ist nichts Reales passiert, da wird man trotzdem unterhalten. Aber wahrscheinlich fehlt der letzte Reiz. Ich weiß es nicht.
Die Zeit ist abgelaufen. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, True Crime Podcasts zu hören?
Nein, aber unnötig.
Urs?
Es gibt so viele unterschiedliche, das kann man so nicht sagen, und deswegen nein.
Ich finde irgendwie schon. Und damit gehen wir in eine kleine Pause, denn dies ist ja der letzte Podcast vor dem Heiligen Abend. Und deshalb, Urs, wollen wir dir die pastorale Hupe, die du dir mit Demut eingefangen hast, erlassen.
Nee, wir wollen das gar nicht.
Na, ich sag herzlichen Dank und ich erlasse dir, dass du dein Wort falsch gesagt hast. Es war nämlich nicht Wappentier, sondern Vereinswappen, aber auch im Geiste des Heiligen Abends sei dies verziehen und deine Pflicht als erfüllt gegolten.
Oh.
Hab ich jetzt doch gewonnen?
Jetzt, darf ich jetzt, also hallo?
Ja, jetzt hast du doch
jetzt wird gar nichts mehr erlassen. Dein Wort lautet Zechprellen.
Ja, damit kennst du dich ja aus.
Was?
Wir hören uns wieder nach den Feiertagen. Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten. Macht's gut und bis bald.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.